Ich bete mit uns vor der Predigt, wir werden stille. Danke, Herr, dass du uns diesen Frieden schenkst und die Zusage, dass du bei uns bist, an jedem neuen Tag und auch heute. Und dass du über allem wachst und stehst und dass du das Licht bist und dass du leuchtest. Und dass du alle Menschen einlädst zu dir, egal wer wir sind, du lädst uns ein in deine Gegenwart. Dafür loben wir dich und preisen dich und beten dich an. Gelobt sei dein Name. Amen. Ja, ich habe, glaube ich, in der Adventszeit noch nie eine Predigt gestartet nach diesem Lied von Dietrich Bonhoeffer. Und das zeigt etwas über unsere Zeit aus, finde ich. Also unsere Gemeinde spricht, also bei uns in der Gemeinde gibt es keine Vorgaben eigentlich, die Absprache, dass sie predigt auf zu Liedern oder zu Gottesdienstleitung oder Moderation gehört. Das darf jeder selber bestimmen und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Aber heute gibt es eine Schnittmenge, interessante Schnittmenge, denn der Predigtext ist auch der gleiche, der Moderationstext war. Ist nicht ganz überraschend, also wirklich nicht ganz überraschend, aber trotzdem, die Situation, in der wir uns befinden, ist komplett andere als beispielsweise in den letzten Jahren. Der dritte Advent letzte Woche war normalerweise der Christkindlmarkt-Advent. Ja, haben wir komplett alles vergessen. Da standen wir immer und haben wir so ein bisschen sozialromantische Predigten gehalten da von der Bühne. Und nicht immer, also immer Evangelium, aber es wirkte ein bisschen mit so ein bisschen weihnachtlich alles. Also Christkindlmarkt, da waren irgendwie schon die ersten Händler da und geröstete Nüsse und ich weiß nicht was. Da gab es immer Kinderpunsch und Begegnung mit Kindern und Lesezelt. Also es war schon irgendwie ein bisschen attraktiv. Aber jetzt sitzen wir schon in der Vorstufe der verfolgten Gemeinde und singen Bonhoeffer-Lieder. Ein heiliger Mann aus der NS-Zeit. Und wir haben uns nicht angesprochen, es war keine Bestellung des Liedes. Das ist ja prophetisch. Die Türen sind zu bei uns jetzt heute hinten. Einmalig in der Geschichte unserer Gemeinde, wir sind komplett paranoid. Nein, sind wir nicht. Wir reagieren nur auf die Herausforderung dieser Zeit. Das heißt, wir haben uns komplett transformiert. Noch nie habe ich solchen Advent gehabt wie in diesem Jahr. Noch nie. Und die Frage ist jetzt, ist es angemessen oder was machen wir? Und darum wird es heute gehen. Denn ein Volk, welches in Finsternis sitzt, einfach komplett in Finsternis sitzt, hat kein Licht. Das ist das Problem. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang schon mal darüber gepredigt. Ich glaube, diesen Text habe ich gebraucht. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, aber meine Bibel verrät das, dass ich ihn gebraucht habe. Der ist nämlich komplett angeschlichen. Und ich glaube, das war Spätsommer, Anfang Frühjahr wenn ich mich nicht ganz täusche, die Zeit geht so schnell, diesen Vortrag über Verschwörungstheorien gehabt. Und ich meine, dort habe ich diesen Text gebraucht. Und der hat sich nicht verändert. Nichts hat sich verändert, sondern es hat sich komplett verschärft. Also wir haben so um September rum noch nur lustig über bestimmte Verschwörungstheorien unterhalten. Und da habe ich ja diesen Unterschied gebracht zwischen Verschwörungstheoretikern, die wir alle kennen aus den Zeitungen, und dann den Verschwörungspraktikern. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und der Unterschied ist bloß der, dass die Verschwörungspraktiker, die sind immer zwei Schritte voraus in Verschwörungstheoretikern. Weil die Theoretiker immer zu spät sind. Die stehen die Theorien und die sind zwar dann später belegbar, aber das interessiert keinen mehr. Und ich habe, glaube ich, damals schon gesagt, dass es faktisch aus meiner Sicht keine Verschwörungstheorie gibt, die sich nicht erfüllt hat. Jetzt in diesem Jahr. Alles hat sich erfüllt. Also kannst du selber nachgehen, egal, alle Debatten beginnen ab Mai, Juni, Juli, August, September, die ganzen Demos, versuch mal das Ganze zu rezipieren und dann wirst du feststellen, dass faktisch sich alles erfüllt hat, alles. Aber jetzt spielt ja keine Rolle. Das Problem ist nur, dass Menschen darunter leiden. Menschen leiden darunter. In diesem Land leiden Menschen, also mannigfaltig, vielfältig müssen wir heißen, sie leiden darunter, egal wie. Sie leiden, ob es in Pflegeheimen ist oder Krankenhäusern, ob das in Wirtschaft ist, im Handel ist, ob das Zukunftshotelbranche ist, egal was, Baustellen werden eingestellt. Wir sind jetzt, kann ich als Gemeinde vor euch verkündigen, die frohe Botschaft für 21 nicht mehr sicher, ob wir die alte Melzerei aufbauen können, zumindest in dem Rahmen. Weil neues Feindbild entdeckt wurde, das Handwerk. Baustellen werden komplett lahmgelegt aus hygienischen Gründen. Und die Handwerker stehen dann wie irgendwo am Berg bei uns und sagen, meine Güte, wir kennen also fast gar nichts, was krank werden könnte. Unfassbare Zustände herrschen gerade in diesem im Land. Und in diesem dritten, vierten Advent stehen wir prophetisch vor einer Botschaft im Alten Testament. Und diese Botschaft ist dramatisch, unfassbar dramatisch. Sie ist zwar sozial romantisch aufgebaut worden über Jahrzehnte, Jahrhunderte, weil sie nicht relevant war, aber jetzt ist sie relevant. Denn ich habe ja, wie gesagt, schon darüber gepredigt, in anderem Zusammenhang, vielleicht sogar letztes Jahr, ich bin mir nicht sicher, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe bei einem meiner letzten Predigten über diesen Text den Fokus nicht auf das Licht, sondern auf die Finsternis gelegt. Und das ist wichtig, dass wir nicht erneut bei diesen typisch christlichen, nicht im Kontext nicht verstandenen Teetassenbeschriftungen, ein Volk, das in Finsternis sieht, ein Licht. Ja, das ist ja bedeutungslos für uns. Das Licht ist ja auch immer bedeutungslos, wenn es keine Finsternis gibt, ja. Erst wenn die Finsternis da ist, erst begreifen wir, wie dringend das Licht ist. Und die Finsternis ist unfassbar da. Die ist so finster, dass wir nicht verstehen, wie wir da rauskommen. Und heute wird es darum gehen. Und ich möchte euch einladen, kurz diesen Text aufzuschlagen. Das ist ja Jesaja Evangelium. Spurgeon sagt da tatsächlich Jesaja Evangelium. Das wäre das fünfte Evangelium, das Jesaja Evangelium. Weil kein Buch im Alten Testament so klar über Messias, über Christus spricht wie dieses. Und dieser Unterschied zwischen Finsternis und Licht wird hier dargestellt. Und ich möchte euch einladen, zunächst einmal das Prinzip der Finsternis verstehen. Ihr müsst das Prinzip der Finsternis verstehen. Wenn ihr nicht das Prinzip der Finsternis versteht, versteht ihr das Licht nicht. Dann singt ihr irgendwelche Kirchenlieder, die ich hundertprozentig unterstreiche, was Alex auch gesagt hat, zu 100%. Aber es kann sein, dass du sie nicht verstehst. Und die Grundlage ist nicht, also das Problem dafür ist nicht die Sprache. Das Problem dafür, dass du nicht empfänglich bist für die Realität, die um dich herum ist, du bist sozusagen auch blockiert und musst zunächst die Finsternis verstehen und dann verstehst du die Lieder. Was ist die Finsternis? Was sagt die Bibel seit Jahrtausenden über die Finsternis? Auch über die Finsternis, die wir heute in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser Welt erleben. Und die Finsternis hat ein Prinzip. Grundprinzip, jede Finsternis ist Lüge. Es ist nicht mal die Aggression, das Problem ist die Lüge. Alles beginnt mit der Lüge. Teufel wird in der Bibel beschrieben als Vater der Lüge. Alles beginnt mit der Lüge. Das heißt, wenn du es schaffst, Lüge als Grundlage aufzubauen, also Verwirrung, und sei sogar freundlich, mit freundlichem Gesicht, mit freundlichen Maßnahmen, mit wenn du auf Lüge aufbaust, das sagt die Bibel, das baust du auf Sand. Und egal wie schön dein Haus ist, egal wie wunderbar der Architekt war, der Statiker ist wichtiger in bestimmten Phasen des Baus als der Architekt. Wenn dein Fundament nicht tragfähig ist, wenn du nicht auf dem Felsen baust, wird alles in sich zusammenstürzen. Und wir leben in einer Welt, die sozusagen nicht die Statiker, sondern die Architekten bewundern. Sie schauen auf die Hülle und merken nicht, dass das in sich zusammenstürzen wird. Ein großes Drama in dieser Stadt, was das beschreiben soll, ist der Aufbau oder der Bau der Stadthalle. Der erste Bau der Stadthalle, als die Stadthalle fast fertig war, ich glaube, es war schon zur Einweihung oder war es zur Einweihung, kurz vor der Einweihung, stürzte die komplette Stadthalle in sich zusammen, weil es falsch berechnet wurde. Sie sah schön aus, aber stürzte nicht zusammen. Das versteht ihr, die Traglast, das Fundament, die komplette Berechnung eines Objektes muss berechnet werden. So ähnlich ist es in Theologie. Es treten gegenwärtig Schwätzer auf, unfassbare Schwätzer, die nichts von Theologie verstehen, aber sich darstellen, als wären sie Theologen, versteht ihr? Als wären sie Statiker, als würden sie irgendwas verstehen. Nichts verstehen sie, gar nichts. Und heute werden wir ein prominentes Beispiel haben für eine komplette Unfähigkeit, aber unfassbare Wirkungsfähigkeit des Wahnsinns. Also wir gehen nochmal in das Prinzip hinein. Die Lüge ist das Prinzip. Und wenn Menschen keine Wahrheit bekommen, dann bekommen sie kein Licht. Und wenn sie kein Licht bekommen, dann drehen sie in irgendwelchen Schrauben, die sie nicht verstehen und versuchen irgendetwas zu machen. Aber es ist alles komplett sinnlos. Es ist auch nutzlos. Es ist vor allen Dingen am Ende zerstörerisch, weil es auf Lüge aufbaut. Darum sagt Jesus uns, wir müssen nach der Wahrheit suchen. Und deswegen ist auch unser Messias ist sozusagen ein wunderbarer Ratgeber. Weißt du, wann du Ratgeber brauchst? Einen wunderhaften Ratgeber, wenn du nicht mehr weiter weißt. Wenn du am Ende bist. Er ist unter anderem wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Gerechtigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und Friede, kein Ende vor seinem Thron. Und unter anderem ist er die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist jetzt wichtig, dass du das verstehst, sonst verstehst du dein Leben nicht. Und bist du immer Opfer von irgendwelchen Mächten, die dich wie ein kleines Kätzchen, ich habe das bei meinem Vortrag damals dargestellt, wenn du Laserpointer nimmst und eine Katze und dann kannst du sie zu Tode hetzen, weil die Katze nicht die Zusammenhänge nicht verstehen kann. Sie kann nicht verstehen, dass nicht dieser Punkt ihr Problem ist. Sie wird immer rennen. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Wir rennen wie die Bescheuerten, wie die Irren, völlig bekloppt und völlig ohne Verstand und sehen nicht, wer diesen dämlichen Pointer in der Hand hält und was er damit beabsichtigt. Deswegen wirst du zu Tode gehetzt. Ich habe heute gelesen, dass in England eine Covid-Variante 2020 entsteht, die 70-fach schlimmer als die jetzige, was Infizierung betrifft. 70-fach, ich habe gesagt, meine Güte, ich habe mich schon bekreuzigt. Ich weiß gar nicht, was meine Mitmenschen, die sterben allein beim Lesen. 70-fach, es gibt ja Träumer, die hoffen, dass sie im Januar aus dem Lockdown rausgehen. 70-fach, die Flüge, Holland, steht heute in der Zeitung, Holland hat sämtliche Flüge aus England eingestellt. Verstehst du? Da hat jemand gesagt, der Laserpointer wird langsam langweilig. Wir müssen einfach einen neuen Punkt setzen. Die Leute sollen sich nicht entspannen. Die sollen einfach irgendwie Angst haben, permanente Angst. Und jetzt achtet mal, jetzt gehen wir nochmal in die Finsternis. Jesaja, Kapitel 8. Ich bitte euch aufzuschlagen, Jesaja, Kapitel 8, ab Vers 11. Nochmal, Jesaja ist 700 vor Christus. 700. Jeremia ist 500, Jesaja 700 vor Christus. Das ist, wenn wir heute zurückrechnen würden, das ist noch vor Luthers Zeiten. 700 vor Christus. Also wenn wir von uns jetzt zurückrechnen würden, das wäre irgendwo, man würde im tiefsten Mittelalter, würde irgendjemand sagen, und das wird sich zu 100%, das ist so Nostradamus, was sie wünschen, so ein Fantasten. Nein, das 700 vor Christus, das heißt aus unserer Perspektive 2700 Jahre zurück. Deswegen kannst du Prinzip der Finsternis verstehen, weil das ist super, super aktuell. Also, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten. Und nicht davor erschrecken. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Binde die Offenbarung zusammen, versiegle die Weisung unter meinen Jüngern. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt und will auf ihn, ich muss zufügen, trotzdem hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, die sogenannten Jünger, wir sind zum Zeichen und zum Wundern in Israel geworden, vom Herrn, der Herrscherin, der auf dem Berg Zion wohnt. Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagergeister, die da flüstern, die Lügengeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Man wird darin umherziehen, bedrückt und hungrig. Und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird sich zur Erde blicken und wird zur Erde blicken und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Das ist das Prinzip der Finsternis. Lüge, Lügengeister, Gottlosigkeit, Eigenschleue oder Eigendummheit, eigene Wege und die Landung in der dichtesten Finsternis, aus der man nicht mehr rauskommt. Da sagt der Prophet Jesaja dem Volk Israel, das Volk Israel hat es erlebt, das hat erlebt, komplette Zerstörung, komplette Vernichtung. Was glaubt ihr denn, oder ich rede euch als Ausländer Deutsche an, was glaubt ihr denn, wie intelligent die Völker denn vor euch waren? Das Römische Reich, Griechische Reich, die Perser, die Ägypter, das war die Elite. Nichts davon ist übrig. Nichts. Kriege, Zerstörung. Man tut immer so, als wären die Menschen im Nahen Osten intellektuell doof. Das stimmt doch gar nicht. Die Hochkultur entstand dort. Manche Germanen sitzen hier in Deutschland und glauben, dass die Europa waren Barbaren. Sie haben das nur geerbt und jetzt denken sie, auch die Amerikaner und so, das ist, die können nicht untergehen. Ja, selbstverständlich geht die unter, aber hundertprozentig geht die unter. Der große Drache ist erwacht. Der arbeitet systematisch, der ist so hungrig, er nimmt alles auseinander. Die Chinesen nehmen alles auseinander. Ich will gar keine politische Rede halten, das ist mir völlig wurscht. Von mir aus soll die Europa zugrunde gehen, denn das ist ja prophezeit. Die Gottlosigkeit, die europäische Gottlosigkeit ist auf so einem Niveau angekommen, dass der Niedergang zu 100% programmiert ist. Er muss auch sein, denn das ist das Prinzip der Finsternis. Wir befinden uns in einer kopflosen, planlosen, gottlosen Finsternis. Finster, die Kirchen sind finster geworden, wir. Also ich habe überlegt, wenn du beispielsweise komplett ohne Gaben bist, dumm wie Brot, ohne Gaben und Charakter, wenn du gar keine Erziehung genossen hast und gar keine Meinung hast und nicht weißt, was du beruflich machen sollst, ich empfehle dir zwei Berufe. Beruf Nummer eins, Pastor. Wirklich, so werde wie ich. Ich kann nichts, gar nichts. Ich habe von nichts eine Ahnung, gar nichts, gar nicht. Und? Geht es mir schlecht? Es gibt ja doofe Leute, die bezahlen mich einfach. Du werde wie ich. Studiere Theologie, du musst nichts wissen, nichts können. Du darfst einfach ein Dummschwätzer vor dem Herrn sein und da brauchst du keine Meinung haben. Du machst immer das, was man dir sagt. Von oben. Vom Bischof, von der Kanzlerin. Vom Ministerpräsidenten, von irgendjemand sagt dir, also du machst es einfach. Und dann sagen sie, guter Pastor. Wenn sie dir sagen, schließ die Kirchen, schließe sie einfach. Wenn sie sagen, kein Gottesdienst, mach's keinen Gottesdienst. Wenn die sagen, kein Singen, macht, ich habe letzte Woche darüber gepredigt, ich brauche mich nicht zu wiederholen. Also, werde Pastor. Wenn du sagst, nee, puh, ist ein bisschen zu einfach, kann ich verstehen. Zweite Variante, also wenn du komplett ohne Gaben bist, werde Politiker. Das ist die unfähigste Kaste. Die unfähigste Kaste weltweit ist Politik. Schon immer gewesen. Hybris, du brauchst viel Hybris. Du musst glauben, dass du Gott bist. Das ist wichtig. Du musst nichts können. Einfach glaube, dass du Gott bist. Und dann mach deine Karriere. Und ich sage dir, wunderbare Karriereleiter. Wunderbar. Weißt du, das Schöne als Politiker, das ist fast schon besser als beim Pastor, du wirst für nichts zur Rechenschaft gezogen. Du kannst ein komplettes Land ruinieren. Einfach so. Und sagst du, ups, hab eigentlich anders gemeint. Das wird so sein. Oder kennst du Politiker, die zur Rechenschaft gezogen werden? Ich meine, wenn sie nicht ganz blöd waren und in die direkte Korruption verwickelt waren. Aber kennst du irgendeinen Politiker, der zur Rechenschaft gezogen wurde, weil er etwas komplett politisch gegen die Wand gefahren? Paradies, werde Politiker. Du bist Gott. Ich habe letzte Woche darüber gepredigt und das ist so. Und wenn so eine Konstellation Politiker und Pastor, zwei Dilettanten, wenn die zusammenkommen, in unserer Gemeinde gibt es so eine Konstellation. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Das ist mein Zynismus. Und warum sage ich euch das? Warum sage ich, weil zwei Dilettanten sich anlegen müssen. Einer schlechter als der andere. Und ich bin heute verpflichtet, mich anzulegen mit einem weiteren, einem Menschen, den ich eigentlich gerne mag, aber ich muss mich leider mit ihm anlegen, weil er selber eine unfassbare, finstere Aussage zu seinem scheinbar Lebensinhalt vollzogen hat. Und er versteht es nicht. Deswegen ist es nicht mein Angriff, das ist eine dringliche Bitte. Freund ist vielleicht übertrieben, aber trotzdem mag ich ihn, dass mein Ministerpräsident Michael Kretschmer, was er sich die letzten Tage erlaubt hat, ist an Finsternis nicht zu überbieten, oder sehr wenig zu überbieten. Es gibt noch finstere Möglichkeiten, aber das ist schon eine wunderbare Grundlage. Ich möchte euch jetzt die PowerPoint-Position zeigen und ich möchte euch bitten, zuzuhören, jetzt nicht, weil ich gegen ihn bin, sondern mein Kampf ist für die Obrigkeit. Ich hoffe, dass er zur Besinnung kommt. Ich hoffe, dass er versteht, dass das, was er jetzt tut, komplett falsch ist. Er mag überzeugt sein von mir viel, ich kann auch überzeugt sein von was ich will. Wir können alle überzeugt sein von irgendetwas. Deswegen ist unsere Gemeinde eine wunderbare Gemeinde, da gibt es verschiedene Überzeugungen. Die sitzen nebeneinander und sie beten miteinander. Und sie sind. Das heißt, du musst niemals meine Überzeugung übernehmen, weil ich bin ein Dilettant, habe ich ja gerade bekannt, oder? Aber niemals sollst du Überzeugungen annehmen von anderen, die mindestens genauso doof sind wie meine. Niemals, denn das, die Zukunft dieses Landes sind keine blinden Nachfolger, sondern Menschen, die selbstbewusst eine Meinung bilden können. Und diese Meinung muss auch belegbar sein. Das, was unsere Politik jetzt betreibt, ist eine unfassbare demagogische, emotionale Manipulation der Menschen. Und ich werde jetzt ein Beispiel bringen, das für mich beispiellos ist, also enttäuschend, tief enttäuschend, weil ich in dieser Qualität das nicht erwartet habe. Und trotzdem sage ich hier, ich bin nicht gegen Politik und ich bin auch nicht gegen demokratische Verfahren, ich bin gegen gar nicht, und auch nicht gegen Michael Kretschmer und auch nicht gegen CDU oder sonst bin ich gar nicht. Ich bin nur für die Wahrheit, das ist so wichtig. Ich bin nur, dass die Menschen in Ruhe leben können. Ich will nur, dass die Menschen in Ruhe ihre Entscheidung selber treffen können. Darum bin ich. Und das, was jetzt geschieht, ist ein blanker Populismus, blank. Ich möchte euch im Psalm 91 vorlesen, was die Realität der Menschheit war, ist und bleibt. Was kein Politiker und kein Virologe, weil kein Institut und niemand verhindern wird, ist 91, Psalm 91, geheimnisvolle Zahl. Psalm, wissen nicht, wer ihn geschrieben hat, Vers 7. 1000 fallen an deiner Seite und 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Oder Vers 6 oder Vers 5, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausende fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Das ist das Evangelium. dass wir uns nicht vor der Pest, nicht vor dem Tod, dass wir uns vor niemandem fürchten, weil wir an den glauben, der alles überwunden hat. Das ist kein Kamikaze-Glaube. Das ist kein Fatalismus-Glaube. Das ist die Grundlage dieser Gesellschaft gewesen, die Unfassbares erreicht hat. Auch im Negativen leider, aber vor allen Dingen im Positiven, die sich niemals gefürchtet hat. Nicht vor Tod und Teufel und nicht vor Pest und Cholera und schon gar nicht von Covid. Aber wir erleben jetzt plötzlich eine Elitepolitik, die genau das andere betont. Und das ist für mich die Grundlage des Bösen, dass man lügt. Nun bewusst oder nicht bewusst, ob aus Unkenntnis, Dilettantismus oder bewusst, ich weiß es nicht. Vielleicht lügt er auch gar nicht. Vielleicht ist es seine Meinung. Aber ich zweifle stark daran, dass es echt ist und ehrlich. Wenn ein Volk in der Finsternis sitzt und kein Licht da ist, das ist die Situation, die wir als Gesellschaft jetzt zu bewältigen haben, wenn plötzlich kein Licht da ist, weil die Kirchen ja zu sind, die Bischöfe schweigen, nicht wahr? Alles schweigt. Die Freikirchen schweigen, alles. Alles schweigt, kein Licht da. Und wenn kein Licht da ist, also wenn niemand mehr dafür kämpft, dann passieren Entgleisungen. Und wenn plötzlich Gottesdienste zu Finsternis erklärt werden, ich rang gestern den halben Tag darum, sehr milde zu sein und habe den Herrn gebeten, milde zu sein. Und ich sage, bis zu heute um 3 Uhr saß ich und rang. Aber ich konnte es nicht, weil es keinen Weg Milderung gab, weil ich ringe auch um ihn. So, ihr seht hier, könnt ihr Welt Online selber anschauen. Ich bitte euch immer zu überprüfen, alles zu überprüfen, was ich sage. Ihr dürft mir nichts glauben. Hinterfragt auch, ihr dürft das. So. Welt Online vom 16.12. Überschrift, Michael Kretschmer sagt, gehen Sie Weihnachten nicht in die Kirche. Das ist ein eindringlicher Appell. So, und wenn ihr das eingibt, ist im Internet, heute zu Hause, heute Nachmittag, ist es nicht so wichtig, was die da geschrieben haben, die Lesedauer 2 Minuten, sondern ihr müsst das anschauen. Denn ich weiß spätestens seit Sommer dieses Jahres, dass ich der Presse grundsätzlich nicht vertrauen kann. Sie missbraucht alles. Sie missbraucht meine Worte, sie missbraucht seine Worte. Also ich traue der Welt Online gar nicht. Aber Gott sei Dank, und das muss ich hier zugutehalten, hat sie ja das Originalvideo beigehängt. Deswegen musst du die 2 Minuten nicht investieren in das Gelesene, du musst es hören. Und er im Stile eines Giganten. Also ihr seht, sehr leger, relativ breitbeinig, so wie ich jetzt, eine Hand in der Tasche, an einer Hand gestikulierend. Also ich habe den letzten Politiker, den ich so erlebt habe, war Gerhard Schröder. Und in dieser Mischung zwischen Lockerheit, Breitbeinigkeit und Evangelistik, Drama, Pathos, versucht er eine Rede zu halten. Und zum Ende seiner Rede kommt er eben zu dieser Passage, wo er sagt, dass er selber, er hat das ja mehrfach, unzählige Mal, bei Spiegel hat er gesagt, bei dieser Rede und immer wieder hat er betont, ich selber gehe am 24. nicht in die Kirche. Und jetzt, ich erweitere sein Zitat, und ich bin fest davon überzeugt, dass kein gläubiger Christ die Gottesdienste braucht oder die Kirchengebäude und diese ganze Atmosphäre, er bleibt zu Hause und nicht mal seine Eltern oder andere Eltern kommen. Und das hat er in einem Pathos dargebracht, als ginge er jetzt um Weltuntergang. Wäre er dabei geblieben, könnte ich sehr gut damit leben, dass jemand einfach nur das beschreibt, was er selber empfindet oder macht, das ist absolute Meinungsfreiheit. Jeder darf sagen, ob er in die Kirche geht oder nicht. Und es gibt keine Verpflichtung, in Kirchen zu gehen. Und die meisten Politiker nehmen gar keinen Bezug dazu. Aber er fühlte sich plötzlich gedrungen, die Kirchen anzugehen. Also wenn ein Politiker anfängt, in Kirchenpolitik oder in Kirchenempfehlungen auszusprechen, müssen sofort sämtliche Bischöfe auf die Hinterbeine gehen. Sofort. Seht ihr, das ist ungefähr dasselbe, wenn ich sagen würde, ich empfehle euch nicht, zur Wahl zu gehen. Ich finde Demokratie doof und ich gehe bitte nicht als Christen zur Wahl. Halte ich persönlich für gefährlich. Sofort würde der Verfassungsschutz in dem Fall sogar zu Recht sagen, hallo. Aber er übergeht komplett das Grundgesetz. Ihm ist es Schnuppe inzwischen. Er stellt sich hin und sagt, gehen Sie Weihnachten nicht in die Kirche. Und wenn ihr das bis Ende anhört, werdet ihr den Pathos erleben. Genießt den Pathos. Und ich sage dir, Michael, du wirst die Predigt sicher nicht verstehen oder hören wollen. Das war sauberste Demagogie. Also das war die sauberste Manipulation. Ich nehme dir ab, dass du besorgt bist, dass du Ängste hast und sonst das, all das. Ich nehme dir ab auch, dass die Menschen im Krankenhaus, die Angestellten, die überfordert sind und so, das nehme ich dir alles ab. Aber das, was du dir als Lösung anbietest, ist absurd. Das ist absurd und demagogisch. Denn er möchte, dass alle handeln wie er. Und er gibt als Landesvater vor, dass wer sich nicht so verhält, wie er es einfordert, und da wendet er sich jetzt zwar an seinen politischen Gegner, aber er sagt einen Satz, ich habe euch eingeblendet, 11 Minuten 15, empfehle ich alle nochmal diesen Satz sich mehrfach anzuhören. 11 Minuten 15 wendet er sich an seine politischen Gegner, aber sagt Folgendes, dass die Art und Weise, wie seine politischen Gegner ihn missachten, seine Vorschriften, dass diese Menschen verhalten sich wie extreme Sekten. Den Bezug zieht er her. Und jetzt muss ich das leider zur Kenntnis nehmen, dass offenbar ich selber persönlich gemeint bin von ihm. Ich bin eine schlimme Sekte. Denn niemals werde ich die Gemeinde in die Richtung ausrichten, dass sie obrigkeitshörig sein wird. Niemals. Und weil ich das nicht tue, bin ich eine schlimme Sekte. Und ich nehme gerne den Handschuh auf. Und ich nehme gerne die Apologetik auf. Und ich werde sagen, Michael, das, was du machst, ist Demagogie. Du missbrauchst die Ängste der Menschen. Die haben Angst, einverstanden, aber du bringst ihnen kein Licht. Du bringst ihnen Gesetze, Verbote, Einschränkungen und Schrecken. Es ist eine Schreckensherrschaft. So muss man das aussprechen. Da ist kein Raum mehr für Denken. Da ist nur noch blindes Gehorsam. Und das, lieber Michael, ist sektenhaft. Nur das. Wenn eine Gemeinde sagt, folge mir nicht, sondern folg der Schrift und prüfe selber, daran ist nichts Sektenhaftes. Wenn aber jemand sagt, mach nur das, was ich euch sage, das ist sektenhaft. Und so definieren sich Sekten. Und lieber Michael, du selber bist in eine Sektenfalle getappt. Und du wirst sehr schwer herausfinden, das ist die Finsternis, die dich jetzt demnächst umgeben wird. Wie willst du einen Exit da überhaupt schaffen? Was glaubst du denn, was in den nächsten Wochen, Monaten kommen wird? Glaubst du im Ernst, dass dieser Lockdown deine Freiheit bewirken wird? Dass du auf deinen Inzidenzwert auf 25 kommst? Und was passiert denn, wenn es beim 25 angekommen ist? Was dann? Glaubst du nicht, dass er wieder bei 700 landen könnte? Und außerdem, warum hat denn kein Wissenschaftler Inzidenzwert Null ausgerufen? Weil ihnen doch klar ist, dass Null ist Utopie. Aber 25 genauso Utopie. Alles ist Utopie. Aber die Angst, die führt uns in die Finsternis. Eine unfassbare Finsternis. Und ich möchte euch jetzt bitte, nächste Folie, möchte euch mit hineinnehmen und euch bitten, dass ihr selber bitte anfangt. Bitte fangt an, selber zu denken. Niemals. Verlasst euch auf niemanden mehr. Fangt an, selber zu denken. Ich möchte euch eine absurde Darstellung bringen. Das ist eine typische Statistik. Das ist im Bundesamt für Statistik. Irgendwo eine ganz offizielle Stelle. Habe ich jetzt die Quelle nicht angegeben, werde ich nachreichen. Dort könnt ihr sehen, aktuell, tagesaktuell, Infektionszahlen Covid-19 international. Und jetzt werdet ihr sehen, was Propaganda ist. Ich werde euch mit hineinnehmen, Propaganda. Ich gebe euch 10 Sekunden Zeit, 20 Sekunden Zeit. Ihr könnt selber so ein bisschen auf euch wirken lassen und dann sagen, was euch auffällt. Das ist nämlich unfassbar, das fällt auf. Aber und zwar geht nicht direkt in die Zahlen, die sind uninteressant. Schaut euch die Tabelle an, so wird sie, ich habe sie nicht manipuliert, so wird sie dargestellt, wenn sie online reingeht und eingibst, Infektionszahlen, Covid international, das ist die Tabelle. 10 Sekunden Zeit, bitte wirken lassen. Das ist schon Manipulation. Das war nicht von mir. Test zu Ende, vielleicht ist euch nicht aufgefallen, aber unfassbare Sachen fallen sofort auf. Nur leicht kritisch, ein bisschen kritisch. Es fällt auf, dass das erste Land Vereinigte Staaten sind, nicht wahr? Und dann kommt Brasilien, dann kommt Russland und dann kommt schon England. Und dann kommt Indien und dann kommt erst Deutschland. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in Kunst der Demagogie und der subtilen Manipulationen. Das heißt, ihr lest, wenn ihr Infektionszahlen weltweit eingibt, werdet ihr feststellen, dass alle sozusagen Schurkenstaaten oder Covid-Kritiker an erster Stelle stehen. So, der USA ist klar Trump. Brasilien, wer ist unser Freund? Jawohl. Russland, den kennen wir. Und der Boris, der irre Boris, nicht wahr? Top 4, die Champions League sofort angeführt von Schurken. Das ist eine subtile Botschaft. Hier geht es um Ranking. Diese Tabelle ist komplett nichts aussagen. Sie ist völlig banal, sie ist nichts wert, sie ist nicht mehr die Lux wert, die sie präsentieren. Nichts sagt diese, denn jeder, der ein bisschen studiert hat, hast du studiert, manche Leute haben studiert. Es gibt einen Grundsatz, egal was du studierst. Glaube keine Statistik, die du selber nicht gefälscht hast. Das ist ein Standardsatz jeder Wissenschaft, jeder. Nur die anderen glauben, dass es jetzt eine großartige Statistik ist. So, jetzt gehen wir mal die Tabelle. Ich zeige euch, wie was im Wahnsinn. Und Michael übrigens subtil permanent das macht. Er macht das. Er nennt keine Zahlen, er nennt keine Begründung, er beschreibt Emotionen. Er sagt, typischer Satz von Michael ist, ich bekomme schlimme Briefe, ich werde kritisiert, da bin ich ins Krankenhaus gefahren und habe das Elend gesehen und jetzt ist das, warum ich so handle. Und dann sagst du, okay, Michael, aber was genau hast du da gesehen? Wo sind die Zahlen? Was sind die Begründungen? Nichts. Er hat einfach Emotionen gesehen. Er hat Überforderung gesehen, Angst gesehen, Sorge gesehen, Müdigkeit gesehen. Und das ist die Grundlage. Stell dir vor, du willst deine Firma so führen. Ich bin nach Hause gegangen oder am Morgen gekommen, meine Belegschaft gesehen, die war ein bisschen müde und jetzt habe ich komplett alles verändert aufgrund des Bildes. Ich habe nichts überprüft, ich habe nichts belegt, ich habe einfach das so gefühlt. Und das werden wir bei Michael permanent sehen und das bedauere ich. Für einen Vater, der ein Land führt, ist das zu wenig. So, ich zeige euch ein Beispiel. Das schlimmste Land der Welt ist USA, was Infektionen, also was zweites auffällt, China ist niemals dabei. Niemals ist China dabei. Also das Land mit den meisten Menschen, über eine Milliarde, ist niemals dabei. Niemals. Daran erkennst du, das ist alles Stuss. Also, aber bleiben wir. Vereinigte Staaten, Infektion 17 Millionen, nicht wahr? Neuinfektion 196.000, tagesaktuell. Deutschland ja bei zwischen 20 und 30.000. So, Neuinfektion, 7-Tages-Inzidenzwert 456, das ist ja fast knapp unter Görlitz. Infektionsrate 5,3. Todesfälle gesamt 316.151, ja, alles super dramatisch. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Wahrheit. Und jetzt ist die wichtigste Spalte ist die sogenannte Letalitätsrate. Das ist Sterberate. Und jetzt seht ihr, dass USA bei 1,8% liegt. 1,8%. Jetzt schaut mal bitte, wo Deutschland liegt, unten bei 1,7%. Das ist, was wir jetzt erleben, permanente Manipulation. Denen wird jetzt eingeredet, dass Amerika komplett am Aussterben ist, aber du gehst auf ihre Tabelle hin und sagst, das ist ja dasselbe wie bei Deutschland. Ein Problemland zum Beispiel ist, wenn wir das ernst nehmen, Frankreich 2,4, Italien 3,5, deutlich höher als Amerika. Wieso? Okay, jetzt können wir sagen, die haben ja die Gesamtzahl genannt. Aber versteht ihr, so manipuliert man die Menschen. Man sagt ihnen eigentlich nicht, das beschreibt nicht das Problem, sondern Momentaufnahme, deswegen USA. So, jetzt schaut mal, Brasilien 2,6, Russland schon 1,8 und England 3,3 und Deutschland 1,7. Das bedeutet 1,7% der Menschen, die die Krankheit haben oder Infektionen haben, sterben. Und jetzt frage ich dich, ist das viel oder wenig? Und normalerweise fast alle in dem Raum werden sagen, weiß ich nicht. Aber da, wenn du die Tabelle siehst, weißt du, dass in den USA ganz schlimm ist. Und hier nicht. Und hier unsere Politiker total sorgfältig das bekämpfen. Aber in den Schurkenstaaten ja nicht. Nur ist die Frage, auf welche Zahlen berufen sich. Nächste Frage, jetzt, nächste Seite, bitte. Sterberate international, das ist jetzt die Letalitätsrate, das ist die Sterberate. Und jetzt schaut mal, Mexiko 9,4%. Das ist fast 10%. Das bedeutet, in Mexiko sterben von den Infizierten 10%. Wie hoch ist er in Görlitz? Wer weiß das? Ich weiß, ihr wisst nichts. Und ich überhebe mich nicht über euch, denn ich wurde bis heute Nacht, wusste ich auch nichts. Wie hoch ist die Letalitätsrate in Görlitz? Aber wir laufen ja alle mit Masken rum, wir müssen irgendwas wissen. Also wenn du jetzt, bleiben wir nochmal bei dem Bild. Mexiko fast 10% und jetzt gehen wir nochmal zurück. Deutschland 1,7, das haben wir vorhin ja schon gemerkt. USA wird hier dummerweise gar nicht aufgezählt. Aber das ist die gleiche Tabelle, die wir vorhin gesehen haben. Wo ist er? Ah ja, 1,8 vor Deutschland. Knapp vor Deutschland. Ich habe bis jetzt medial nur gehört, dass Amerika völlig unter Trump völlig ausstirbt. Und ich sorgte mich um die Amerikaner. Aber jetzt sagen sie, da passiert eigentlich das Gleiche. Und jetzt kümmern wir uns bitteschön um Mexiko. Jetzt, was glaubst du, wie der Zustand in Mexiko ist? Da müssen ja Menschen bei 10%, die sterben wie die Fliegen. Jetzt darf ich dir verraten, dass die Letalitätsrate in Görlitz die gleiche ist wie in Mexiko. Wir wissen nicht, heute habe ich die Zahl, Tag aktuell, 75 Menschen starben an Covid und nicht an, mit. Und in Deutschland, in Görlitz sterben jährlich ungefähr zwischen 800 und 860. Unter 10% sind 75 zu 860. Das bedeutet, Mexiko hat in etwa die gleiche Sterberate wie Görlitz. Und du hast ja selber mitgekriegt, dass in Görlitz ununterbrochen die Kirchen läuten. Wegen der unfassbaren Sterberate. Die Friedhöfen sind komplett überlastet. Das Krematorium findet keinen Ausgang mehr. Alles ist am Ende dieser Stadt, nicht wahr? Hast du so mitgekriegt? Mich rufen Menschen aus dem Westen an und sagen, wie geht's euch noch? Sag ich, was meinst du? Ich habe Inzidenzwerte, die sind galaktisch. Ich habe gesagt, ich habe nichts gemerkt, tut mir leid. Ich kenne einige, die Corona hatten, die manche schon dreimal Quarantäne gewesen. Ich habe nichts gemerkt. Ich laufe durch die Baustellen rum und frage Menschen, kennt ihr ernsthaft Verläufe, kennt ihr? Und dann sitzen sie immer so, ja doch, einen kenne ich, warte mal. Und dann erzählen sie mir, dass sie vom Freund, den Nachbarn und so, das ist die klassische Geschichte. Und dann sage ich, okay, ich möchte meine Frage sofort präzisieren, bevor du mir eine halbe Stunde irgendwie einen Schluss erzählst. Kennst du ernsthafte Verläufe, Corona-Verläufe, die deutlich schlimmer sind als Grippe? Hier in der Stadt, selber, nicht aus der Zeitung, nicht aus der Welt, selber live in deinem Umfeld. Und normalerweise nein, die mag es geben. Die will ich gar nicht beschreiten, die mag es geben. Ob mit oder mit Corona, durch Corona, das spielt ja keine Rolle. Aber versteht ihr, das ist bei Verkehrsunfall genauso. Ich selber habe in meinem Umfeld, im Bekanntenkreis, niemanden, dem ums Leben gekommen ist mit dem Auto. Deswegen würde ich ja nicht Autofahren verbieten grundsätzlich oder irgendwie total ängstlich vorm Auto stehen und sagen, ich sterbe. Aber Menschen werden mir erzählen, doch, ich kenne einen. Mein Freund, meine Freundin, meine Mutter sind, täglich lese ich das in der Zeitung, dass Menschen ums Leben kommen. Deswegen ist es kein Verleugnen. Es ist nur in Rahmen setzen, über was wir reden. Und Menschen sind verzweifelt, sie haben Angst vor der Zukunft. Ich sage, das ist jetzt das Drama, nächstes Bild. Wöchentliche Sterberate in Deutschland, das ist der Pandemie-Nachweis. Das ist Bundesamt für Statistik. Das könnt ihr selber, Destasis, geht auf Destasis, gibt ein. Ihr beginnt Woche 0, das ist 1.1., ja? Und wir sind jetzt Woche 50. Das ist das ganze Jahr. Hier abgebildet, das ganze Jahr. Und jetzt beschreiben wir die Pandemie. Wer sieht die Pandemie? Hand hoch. Das meine ich ernst, nicht mehr ironisch. Wer sieht die Pandemie? Niemand. Niemand sieht sie. Niemand. Stellt euch mal, ich habe für dieses Bild, wir haben ein paar Leute, die können mit Geschäftszahlen Excel. Ja. Stellt euch mal, ich müsste jetzt einen Geschäftsbericht für FEG Görlitz vorlegen. Das wäre das Diagramm. Also letzte 5 Jahre Geldeinnahme, Spendenaufkommen in der FEG Görlitz. Und ich würde euch das jetzt vorlegen und würde sagen, dass ich es geschafft habe, in diesem Jahr ein unfassbares pandemisches Aufkommen der Spenden zu akquirieren. Und legt euch das vor. Die meisten meinen, ich verstehe nicht, was er meint. Ich winke dafür. Aber ein paar kritische müssen im Raum sein. Entschuldigung, ich habe eine Frage, Herr Böhler. Wo genau sehen wir hier Ihre unfassbar erfolgreiche Arbeit? An welchem Punkt? Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe gar nichts. Und alle, die das jetzt darstellen, sind Verschwörungstheoretiker. Michael Kretschmer muss uns erzählen, was er meint. Ich möchte wissen, was er meint. Das ist das Bundesamt für Statistik. Und er sagte ernsthaft, das ist die Manipulation. Die Statistik fällt nur deswegen so milde ab, weil er so gehandelt hat. Versteht ihr? Das heißt, es ist Selbstoffenbarung. Ich behaupte irgendwas rein und sage, der Erfolg dieses Landes hängt an meinem Gebet. Und ich muss es nicht beweisen. So, nächstes Bild. Ich möchte euch ein Bewusstsein, Selbstbewusstsein führen. Mir ist das alles andere egal. Da sollen Sie mich absetzen als Familienbeauftragten. Das spielt keine Rolle, aber ich möchte euch nur die Wahrheit sagen. Quelle: Statistisches Bundesamt 2015. Erneut, das sind keine Zahlen, Verschwörungstheoretiker. So, ich möchte, jeder, der ein bisschen studiert hat, hat wahrscheinlich Soziologie, müsste das studiert haben, Theologie haben wir studiert. Alle halbwegs, sogar wenn du, glaube ich, BWL studierst, du musst das gesehen haben. Gibt es Studenten in dieser Hand hoch, Studenten, die studiert haben? Dankeschön. Habt ihr das gesehen in etwa oder gehört? Ja, Standard. Das ist überhaupt nichts Neues, kein Geheimnis, nichts Neues. So, jetzt drei Beispiele und ich möchte euch nur erklären, was ihr jetzt seht. Ihr seht links, ganz links, diese wunderschöne Pyramide. Ja, es gibt also gute Pyramiden für alle Verschwörungstheoretiker. Es gibt eine Vorbildspyramide von 1910. Hier seht ihr, so muss eine Gesellschaft sich entwickeln in Geburten- und Sterberate, damit sie langfristig keine Probleme bekommt. Die kann man so nicht durchhalten, das muss man so sagen, aber spielt keine Rolle. Das ist also Bilderbuch-Pyramide. Das heißt, hier unten seht ihr, ganz unten 1500, das ist die Geburtenrate. Das heißt, 1910 war die Bevölkerung komplett jung. Deutschland strotzte vor Kraft. Die meisten Menschen in Deutschland waren zwischen 0 und 10 Jahren. Das ist die Kinderreich. Arm, aber kinderreich. Unfassbar viele Kinder. Überall, die ganze Städte waren viele. Unfassbar. Wohnraummangel. Überall. Görlitz, überall. Bauen. Kinder. So, ihr seht, das ist. Und dann geht's nach unten. Und wenn du ab 50 gehst, nach oben, dann siehst du, das nimmt total rapide ab, so dass es bei 80-Jährigen fast aushört und 90 Schluss. Das heißt, Rentensystem, soziales Sicherheitssystem, all das war das. Die meisten Menschen zahlen ein. Zwischen 20 und 40 zahlen Menschen permanent ein in Sicherheits- und Rentensysteme ein. Und oben gibt es ganz wenige Abnehmer. Deswegen gibt es keine leeren Kassen und so weiter und so fort. 1950, und jetzt seht ihr ein grausames Bild, was auch immer das darstellt. Aber hier könnt ihr erkennen zwei Weltkriege. Denn 1914 und bis 1945 gab es Weltkrieg, 1950 ist dieses Bild. Und jetzt seht ihr genau, dass die Männer sind weg, gefallen, Gefangenschaft, Tod, Kindersterblichkeit, groß, die Not ist groß. Das heißt, die Geburtenrate geht schon sehr stark zurück. Und wehrfähige Männer zwischen 20 und 40, da riesen ausgefranste Ecken, seht ihr das? Das ist das Dilemma. Das sind die Trümmerfrauen, die später Deutschland aufbauen. Aber auch Frauen, das göttliche Fügung führt dazu, guck mal, wie gleichmäßig die Seiten verteilt sind. Das ist Gott. Es ist bei ihm so. Aber immerhin, 500.000 werden geboren. Und jetzt kommen wir nach 1968. Das ist jetzt sozusagen die Folge der sozusagen sexuellen Revolution. Also das Präservative, Pille, Sex als mein Bauch gehört mir, Kinder spielen keine Rolle mehr, ich bin nur noch ein Zombie, habe keine Verantwortung für nichts mehr, Kinder sind eine Last, Familienpolitik ist unerträglich, ich kann nicht viermal im Urlaub fahren, ich bin verzweifelt, wer soll meine Kinder betreuen, sowas. Ja. Da seht ihr, übrigens die letzte Figur, Entschuldigung für diese Despektierlichkeit, aber sie ist prophetisch, sie sieht aus schon wie ein Phallus, nicht wahr? Das ist, als hätte Gott das erfunden. Kaum Geburten mehr, aber unser Durchschnittsalter, unsere ganze Welt, Kreuzfahrtreisen und alles, das ist nach oben geschrieben. Schaut mal wieder an, wie viele Menschen jetzt einfach Unterstützung brauchen. Wie viele Menschen in Pflegeheimen sind. Wie viele Menschen in Krankenhäusern sind. Wie viele Menschen Intensivbetten brauchen. All das zeigt die 2015. All das, was bekannt, längst bekannt, dass wir von allem mehr brauchen, dass unser System nicht mehr funktioniert. Es ist nicht mehr dieses linke Bild, es ist komplett anderes Bild, ein Drama mit Ansage. Und wenn wir heute über Versagen reden, dann ist es nicht Covid-Versagen, das ist politisches Versagen. Einschließlich, ausschließlich kirchliches und politisches Versagen. Nächstes Bild. Das sind die Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland seit 2000. Obwohl wir immer älter werden, obwohl wir immer mehr Menschen, Patienten brauchen, das hat man politisch so runtergefahren. Das sind die gleichen Politiker, die jetzt dramatisch mit einer Hand in der Hose und dann dementieren, wie überfordert unser Personal ist. Die plötzlich sich im Windschatten der Pflege, ja, die zu Recht, die wirklich überfordert ist, im Windschatten der Pflege emotional sich vor ihnen hinstellen, da sind Helden. Warum? Ja, weil du sie zu Helden gemacht hast. Die müssen jetzt mal lochen, weil du das alles, das ist die Wahrheit. Vorgestern bekam ich Informationen, dass in Rheinland-Pfalz jetzt ein Klinikum schließt, Insolvenz. Jetzt in diesen Zeiten schließt ein Klinikum. Versteht ihr? Hier stimmt, von vorne bis hinten stimmt einfach nicht so. Nächstes Bild. Wir sind gleich fertig. Ich habe mir die Frage gestellt, weil ich damit ja mich nicht beschäftigt habe, wenn wir so ein Problem haben mit den Pflegebetten und in Beatmungsbetten heute, 2020, wie war das eigentlich vor der Pandemie? Weiß irgendjemand, wie viele Menschen beatmet wurden vor 2020? Und ich behaupte, niemand weiß es. Niemand weiß es. Und interessant, dass niemand darüber redet. Also ich habe gegoogelt, gesucht, wie war denn vor einem Jahr die Situation? Und fand tatsächlich sciencemediacenter.de, das ist eine wissenschaftliche Seite. Und dort fand, nur dort, jetzt gibt es sicher irgendwo Quellen, ihr könnt sie mir zuschicken. Aber dort steht Folgendes. Die Intensivbetten waren im Jahresmittel, also Durchschnitt von 2017, jetzt Achtung, zu 79% ausgelastet. Das ist der wichtige Satz. An dem können wir uns orientieren. Damit wir die Wahrheit rauskriegen, wie waren das eigentlich vor der Pandemie? Damit Michael Kretschmer nicht wieder so eine Märchengeschichte erzählt, sondern ich will wissen, weiß Michael Kretschmer eigentlich, was 2017, 18, 19 war? So, und jetzt springen wir schon rüber. Ich erkläre gleich, was der Unterschied ist. Also, vielleicht nochmal was. Damit waren im Schnitt 5.800 Betten leer. Ja, das war 17. Jetzt müssen wir hochrechnen natürlich, wie viel wir insgesamt haben, das werde ich euch gleich verraten. Und dabei muss beachtet werden, dass die durchschnittliche Verweildauer eines Patienten auf der Intensivstation 2017 nur 3,8 Tage betrug. Daher konnten durchschnittlich 76% pro Bett im Jahr behandelt werden. Das ist ganz wichtig, das ist nur für die, die ein bisschen mathematische Ahnung haben. Die Behandlung von Covid-19-Patienten auf Intensivstationen dauert nach Angaben italienischer und deutscher Intensivmediziner deutlich länger und beträgt über 7 Tage. Das müsst ihr wissen. Nächstes Bild. Ergänzend, ich habe da aus Zeitgründen das nicht mit hingenommen. Auf der gleichen Seite, die das jetzt für uns gesagt hat, steht drin, dass nach dem deutschen Gesetz, also sozusagen nach dem Finanzausgleichsgesetz ist nicht, also das heißt, wenn ein Krankenhaus einen Patienten über 96, 95 Stunden beatmet, bekommt auf einen Schlag deutlich mehr Geld als unter 95. Und da wird bemängelt, da gibt es einen Experten, der hat gesagt, dass Deutschland ein komplett manipulierendes Beatmungssystem hat. Jedes Krankenhaus ist versucht, einen Menschen so lange wie möglich zu beatmen. Also auf jeden Fall über 95 Stunden. Jetzt rechnen wir durch, 95 Stunden sind wie viel? 4 Tage, ja? Fast. 4 Tage. Jetzt gehen wir zur Seite zurück. Vor der Pandemie war der Durchschnitt 3,8 Tage. Das heißt, die Krankenkassen haben gesagt, 94 Stunden und dann Schluss. Das war tatsächlich so, das beschreibt er auch so. 3,8, aber jetzt die Pandemie 7 Tage. Jetzt gehe ich auf die nächste Seite. Das bedeutet, ein Klinikum, welches über 96 Stunden Menschen beatmet, hat einen eindeutig finanziellen Vorteil. Und das ist kein Tabu. Das wird im Ethikrat diskutiert. Ob nicht die Covid-19-Variante das Problem ist, sondern jetzt das große Schlachtfest, so wie möglich jetzt über Beatmungsgeräte ranzugehen, das ist keine herzlose These, das ist leider Realität im deutschen Gesundheitswesen. Und jetzt achtet mal darauf, ich habe euch ja gesagt, dass, okay, bitte nochmal zurück, einmal muss ich euch zeigen, damit ihr mir glaubt. Also, ich habe euch oben die Formel genommen. 2017 gab es in Deutschland circa, ungefähr gibt es in Deutschland bis heute 30.000 Intensivbetten. 79%, wie es hier steht, 2017 zu 79% Auslastung bedeutet, 23.700 Betten waren 2017 belegt. Bis zu 23.700. Das ist amtlich nachweisbar. Nun, niemand bringt diese Zahl jetzt raus. Und jetzt gehen wir zu der Zahl in diesem Jahr. Jetzt gehen wir in die nächste Seite. Und hier seht ihr unten diese Kurve, ganz unten, das ist die Pandemie, Covid-19-Kurve. Und sie ist Intensivbetten. Also das Ganze hier, das ist die Darstellung Intensivbettenbelegung in Deutschland 2020. Und wenn ihr ganz hoch geht, ganz hoch, werdet ihr sehen, dass in Deutschland im ganzjährig, zu keinem Zeitpunkt, mehr als 22.000, nur hier vorne ein paar Spitzen, belegt waren. 2017 waren 23.000, 2020 sind durchgehend 22.000. Das bedeutet, zwischen 2017 und 2020 es faktisch keine Mehrbelegung gibt. Aber was sich geändert hat, innerhalb der Belegung, Bettenbelegung, hat sich der Anteil einer sogenannten neuen Krankheit Covid-19 unten. Und jetzt seht ihr, dass in Deutschland im ganzen Jahr 2020 zu keinem Zeitpunkt mehr als 4.000 Menschen wegen Covid behandelt wurden. Aber wenn wir logisch denken würden, würden wir sagen, okay, wenn 4.000 Menschen oder jetzt sagen wir 6.000 oder 7.000 Menschen, wenn 7.000 Menschen plötzlich an dieser schlimmen Krankheit erkrankt sind, müssen sie ja on top drauf kommen. Weil wir haben ja sowieso eine 22.000 Belegung gehabt, sowieso. Das heißt, die Pandemie müsste ja nochmal 4.000 drauf, das heißt, wir wären jetzt schon bei 30.000. Aber die Statistik, das ist Bundesamt für Statistik, das ist DIVI, Intensivregister, diese Zahlen sind nirgendwo da. Das heißt, wenn Michael mir das erzählt, dann beschreibt er vielleicht den Zustand im Görlitz, okay. Aber er kann mir keine bundesweite pandemische Tragödie darstellen. Sie ist nicht darstellbar. Und deswegen frage ich mich noch einmal, Michael, was betreibst du mit deinem Volk? Habt ihr die Triage-Diskussion, ich muss jetzt zum Schluss kommen, die Triage-Diskussion letzte Woche im Zittau, diese Lächerlichkeit, unfassbare Lächerlichkeit, bundesweit schlugen die Wellen hoch, Westen rief bei mir an. Triage bedeutet, Menschen können nicht mehr beatmet werden und Ärzte müssen ethische Entscheidungen treffen, wer beatmet wird und wer nicht. Das haben sie aus Zittau rausgehauen. Und in Deutschland ist in Panik verfallen, so ist die Situation jetzt. Frage, wer weiß von euch, wie viele Intensivbetten Zittau hat? Niemand. Also wie dramatisch war de facto diese Meldung, sogar wenn sie stimmen würde. Die stimmte nicht, zu keinem Zeitpunkt. Wisst ihr, wie viele Intensivbetten Zittau hat? Bis zu 10. Bis zu 10. Das bedeutet, zu keinem Zeitpunkt, weil sie keinen Triage hatten, gab es mehr als 10 Patienten in Zittau. In Görlitz gab es keine Triage. Gibt's das? Das bedeutet, auch heute erneut sind sie zwar belegt, aber schon 17 waren 80% belegt. Wir sind erneut, natürlich bis zu 100 wenig. Das heißt, wenn jetzt was Dramatisches dazukommt, können wir nicht reagieren. Aber nicht, weil sozusagen Covid da ist, sondern weil die Politik seit Jahren nichts gemacht hat. Einfach nichts gemacht hat. Das ist die Wahrheit. Und ich frage nochmal, Michael, was ist denn die Absicht deines Wahns, den du jetzt mit Menschen betreibst? Wovor willst du diese schützen? So, nächstes Bild. Ihr könnt das alles nachschauen zu Hause. Es kostet Zeit. So, tagesaktuell vom 9.12. fast, also fast tagesaktuell. Erneut Statista, das Bundesamt für Statistik. So viele Intensivbetten sind aktuell belegt. Und jetzt schaut mal, was hier steht. Es gibt drei Arten, die Wissenschaft unterscheidet zwischen Low Care, High Care und ECMO. Und jetzt möchte ich euch erzählen, was in Görlitz passiert ist. Ich möchte an diesen Zahlen, weil das so, und ich frage mich, wo ist die Investigativpresse? Wo ist die SZ, wenn man sie braucht? Also, ihr seht, dass es bei Intensivbettenbelegung zwei verschiedene Arten gibt. Es gibt einmal die Low Care. Das bedeutet, Menschen liegen auf der Intensivstation, werden aber nicht künstlich beatmet. Und die High Care, die werden künstlich beatmet. Und diese ECMO, das sind Technologien der Geräte, die ist noch hochwertiger und komplexer. Und er auf Deutschland verteilt, hat sich am 9.12. dieses Bild ergeben. Und jetzt merkt ihr, wenn wir Probleme haben, dann eher im Low-Care-Bereich, weil da ist es fast nur noch 7,9%. Und jetzt, so wie Gott es will, sitze ich in der Starter-Sitzung Ende November, jetzt vor 4 Wochen. Und dort erzählt eine der Chefärzte vom Klinikum Görlitz folgende Geschichte. Warum ist die Bundeswehr in Görlitz? Nicht, weil wir so eine super Sterblichkeit haben, sondern weil unser Personal überfordert ist. Das verstehe ich. Und jetzt erzählt er Folgendes. Sie müssen sich vorstellen, er hat sogar ein Video gezeigt. In der Görlitzer Intensivstation liegen genau diese 2 Arten von Patienten, Low- und High-Care. Aber sie sind alle betreuungsintensiv. Und das Problem ist, die meisten Menschen im Low-Care-Bereich, sagt er, müssten dort gar nicht liegen. Sie könnten einfach wieder nach Hause. Sie könnten so eine Art Quarantäne, Betreuung und so weiter. Aber dass sie niemanden haben, der sie betreut, weil sie einsam sind, weil niemand sich um sie kümmern kann, liegen sie bei uns. Das ist das Drama. Das ist das politische Drama, was Michael Kretschmer zu erklären hat. Was für ein Land hat er geerbt? Vereinsamung, Verwahrlosung, Verblödung. Und sich dorthin zu stellen, einhändig und vom Drama zu erzählen, das ist Demagogie und Populismus, keine Selbstverantwortung. Er hat sich in allem vergriffen. Er hat sich von seinem Volk distanziert, indem er gesagt hat, die Sechsen in Sachsen, die folgen mir nicht. Das ist das Problem. Nein, nein, Michael, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, sie haben Angst, schon zu folgen. Sie haben teilweise Angst zu folgen, weil du ihnen nicht einschenkst, die eigentliche Wahrheit. Letztes Bild. Also vorletztes ist es gegenwärtig, das könnt ihr tagaktuell nachlesen, haben wir ein anderes Problem, komplett anderes Problem. Das ist absurd. Über was wir diskutieren, ist komplett absurd. Das eigentliche Problem steht dort. Laut Bundeszentrale für politische Bildung, erneut keine Verschwörungstheoretiker, steht heute, habe ich vorhin ganz frisch, werden zwischen 83 und 132 Millionen Menschen zusätzlich on top, dass wir in keiner einzigen unserer Statistik darlegen konnten, was in Görlitz passiert, hier zu hören an Zusätzlichkeit. Zusätzlich Menschen von Folgen der Covid-19-Pandemie betroffen sein, seien in elenden Hunger gestürzt. Und unzählbare Kinder werden verhungern. Und deswegen musste Michael Kretschmer sich die Frage gefallen lassen, ob er uns vorwirft, dass wir uns nicht angemessen um 82- bis 90-Jährige kümmern, die auch sterben mit Covid. Gott möge sie segnen. Aber dass er uns die gleiche Frage nicht erklärt, was wir mit 132 Millionen Menschen machen werden. Und welche Verantwortung Deutschland dazu hat. Und wie wir unsere Wirtschaft ruinieren, Industrie ruinieren, alles ruinieren vor Eigenangst, vor Eigenangst. Das ist das Land in der Finsternis. Sie hat Angst vor allem und deswegen ist nicht mehr handlungsfähig. Das ist das, was wir als Lockdown bezeichnen. Eine komplette emotionale und soziale Überforderung. Aber das ist jetzt das Problem. Und jetzt komme ich beim letzten Bild. Ich bin überzogen, tut mir leid. Aber anders kann ich gar nicht in dieser Zeit, weil Menschen um mich herum Angst haben. Muss ich mir die Frage oder ihm die Frage stellen, lieber Michael, die Frage musst du dir schon gefallen lassen, warum fleht der Ministerpräsident als frommer Christ, der sich permanent jetzt bezeichnet, er ist dauernd unterwegs, dass er ein frommer Christ ist und dass er die Weihnachtsgeschichte kennt. Und bei jeder Erzählung der Weihnachtsgeschichte macht er einen Fehler. Bei jedem, könnt ihr nachprüfen. Egal, wenn er anfängt von Weihnachten zu erzählen, hat er immer einen Fehler drin. Dann weisen die Leute ihn darauf hin. Bei dieser Rede sagt er zum Beispiel, er weiß wohl, sagt er, wie die Weihnachtsgeschichte geht und macht wieder einen Fehler. Und lieber Michael, du weißt nicht, wie die Weihnachtsgeschichte geht und ich glaube auch nicht, wozu sie geht. Aber meine Frage ist trotzdem, von mir aus bleib zu Hause. Von mir aus schließ alle Kirchen. Aber wenn das so schlimm ist, was du uns hier erzählst, warum fleht der Ministerpräsident als frommer Christ nicht Tag und Nacht auf den Knien in den leeren Kirchen? Glaube, Michael, da wird dich niemand anstecken. Du kannst die ganze Nacht auf den Knien sitzen und weinen um dein Land und fleht um Gnade für sein Land. Warum, lieber Michael? Warum willst du bei einer Gänsebraut vom Braten oder Würstchen mit Fleischsalat, nee, andersrum, Kartoffelsalat mit Würstchen in Oberlausitz, glaube ich. Du willst doch deinen Festtag braten oder deinen Salat doch essen, nicht wahr? Nur diesmal im vertrauten Kreis der engsten Kernfamilie. Aber wo ist dein Kampf um die Menschheit? Wo ist denn dein Kampf um dein Land? Wo ist dein Kampf als frommer Christ im Gebet? Wie kannst du es wagen, den Christen, die darum kämpfen und beten und ringen, zu sagen, sie sollen nicht in die Kirche gehen? Das ist die Preisgabe. Das ist, nennen wir sogar Verrat, geistlichen Verrat. Vielleicht verrätst du nicht, vielleicht verstehst du es nicht, das ist was anderes. Dann sei es dir gegönnt, dass du darüber nachdenkst. Aber ich möchte noch einmal sagen, ich habe nichts zu verlieren. Was soll ich verlieren? Was denn? Menschen um mich herum haben Angst. Menschen um mich herum gehen ein, die trauen sich nicht mehr in Gottesdienst, sind zu Hause. Menschen, gestern hat mir erzählt, einer hier aus unserer Gemeinde war am Spielplatz, zwei Brüder haben Fußball gespielt mit Maske. Damals sind wir völlig paranoid. Das ist die Zukunft. Und ich bitte dich, als Christ, der du glaubst, geh zu Messias. Das ist mein letzter Appell, ich bin fertig. Denn uns ist ein Kind geboren. Uns ist ein Messias geboren. Uns ist jemand geboren, von dem wir unser Knie beugen, der das Licht ist, der dem Tod die Macht genommen hat, der dir zuspricht, fürchte dich nicht. Egal wie viele sterben, fürchte dich nicht, sei ein Licht, sei stark, trage durch, begleite, geh auf Menschen zu. Wir sind nicht anthropomorph. Und da muss ich dem Michael sagen, das wird diese Gemeinde nicht sein. Sie wird niemandem etwas vorschreiben. Sie wird auch niemandem verbieten, Gott anzubeten. Verbiete uns, okay. Vielleicht sind wir eine Sekte in deinen Augen, okay. Aber wir werden es nicht tun. Oder ich werde es nicht tun, erneut. Ich kann für andere nicht sprechen. Aber lieber Michael, geh zu Messias. Nimm die Zeit. Geh zu Messias. Geh in eine leere Kirche. Geh in die Buße. Zünde dir dein Lichtlein selber an vor einem Altar einer kalten Kirche und frage dich, was Gott dir zu sagen hat. Und noch ist Zeit der Umkehr auch für dich. Denn das letzte Mal dramatisch, als ein Politiker sich in die Theologie hineingewurschtelt hat, in der Bibel, beschreibt ein anderer Prophet Daniel. Und ein sehr selbstüberzeugter König, der breitbeinig mit einer Hand in der Tasche, mit einer Hand artikulierend, sich sozusagen über die Theologie erhoben hat, war Belsazar. Er hat auch alles unterdrückt. Und dann kam ihm eine Schrift bei einem Festmahl, Gelage. Und dort stand ein seltsamer Text und dort steht Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und niemand konnte es verstehen, weil sie alle Kinder der Lüge waren. Und nun musste ein Prophet Gottes kommen, Daniel. Und er hat diesen Text übersetzt, diesem großartigen König. Und ihm wurde von Gott folgende Botschaft mitgegeben. Dies ist die Deutung des Wortes. Mene bedeutet, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel bedeutet, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Und Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt. Möge Gott dieses Land schützen. Möge Gott Michael Kretschmer schützen. Möge Gott unsere Obrigkeit schützen, damit wir das nicht erleben. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du zu uns sprichst und dass du kein Gott der Lüge bist. Du bist Licht und in dir ist keine Finsternis. Und ich will dich bitten, dass du dieses Land erfüllst mit Licht und Gnade, dass du Menschen befreist, dass du Menschen Kraft gibst, Zuversicht, dass dein Heiliger Geist die Menschen erfüllt. Ich will dich bitten für Michael Kretschmer, dass du ihn segnest, ihn und seine Familie, und dass du ihn in dieser harten Zeit, in der er auch sich befindet und schwere Entscheidungen zu treffen hat, dass du ihn befreist von Angst und Sorge und dass du ihm auf die Beine stellst, auf dem Fundament des Glaubens. Will ich bitten, dass du dich offenbarst, ihm und der Obrigkeit, und dass wir aus dieser Sklaverei und der Finsternis der Angst herauskommen. Danke, dass du uns rufst, danke, dass du uns liebst und danke, dass deine Botschaft fürchte dich nicht bedeutet. Gelobt sei dein Name. Amen.